Du, Herr Bröckerhoff.
Ja, Frau Böhler.
Hast du schon mal so eine Situation in deinem Leben, wo du gedacht hast, so, scheiße, hier komme ich nie wieder raus?
Eine? Also ich habe seit Jahren das Gefühl, die reihen sich aneinander und überlagern sich und teilweise auch. Ja, doch, ja, kenne ich. Wieso? Du auch? So?
Oh, heute früh erst, aber ich erinnere mich tatsächlich nicht, dass ich im letzten halben Jahr mal einen Tag hatte, wo ich nicht das Gefühl hatte, so heute geht die Welt unter.
So im halben Jahr, okay. Also das, da haben wir angefangen mit dem Podcast.
So. Ja, machen wir April, nicht Mai.
Darf ich da jetzt Parallelen sehen?
Nein, natürlich nicht, Herr
Bröckerhoff. Okay, das ist lieb von dir, dass ich nicht deine größte Krise bin. Ja, dann lass mal drüber reden, oder?
Auf jeden Fall. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Daniel Bröckerhoff
und Franziska Böhler. Was machst denn du dann? Also ich weiß halt schon, Bäume anschreien, habe ich gelernt, machst du?
Ja, ich habe unkonventionelle Bewältigungsmechanismen entwickelt. Ich schreie Bäume an, ich schlage sie gelegentlich auch mal. Das kann ich aber nicht weiterempfehlen. Und ich mache das aber gerne mit mir aus. Also wenn es mir schlecht geht, dann bin ich nicht der Typ, der gerne redet und jemanden anruft und ein Gespräch will, sondern ich höre dann ganz laut Rammstein oder Slipknot, je nach Bedarf, setze mich irgendwo hin und warte, bis es besser wird.
Das ist mir jetzt, es ist mir gerade schwierig, mir das vorzustellen, dass du jemand bist, der nicht redet, wenn es dir schlecht geht.
Nee, kann ich nicht.
Ich habe das Gefühl, du redest immer.
Nein.
Auch im Schlaf.
Na ja, das kann sein, muss ich mal meinen Mann fragen. Aber nein, also diese Problembewältigung möchte ich nicht mit anderen teilen, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding.
Okay.
Und was ich ganz, ganz schlimm finde und noch nie konnte, schon als Kind nicht, ist, wenn mich jemand trösten möchte. Trost an sich macht mich aggressiv. Also wenn jemand kommt und will mich trösten und ich habe so das Gefühl, oh, ich armes Hascherl muss jetzt irgendwie gebobbelt werden, macht mich das total.
Gebobbelt?
Naja, ich komme hier aus Hessen. Das ist so, das macht, vermittelt mir ein ganz, ganz ungutes Gefühl.
Ich habe sofort so einen Boris Becker vor Augen, der hieß doch auch Bobbele.
Ach, das ist Slang.
Du musst, okay, also du bist nicht gern das Opfer.
Nein, und das beste Beispiel ist, als mein Vater gestorben ist, bin ich aus der Kirche raus und dann wollten alle kondolieren und sind so mit offenen Armen auf mich zugerannt, alle Tränen überströmt und ich hatte in dem Moment das Gefühl, so, die ersticken mich, die zerdrücken mich und machen mich kaputt und dann bin ich weggerannt und so ist das jetzt heute auch noch.
Also hast du sie auch angeschrien?
Nee, ich bin einfach abgehauen, aber okay. ich möchte nicht angefasst werden einfach, wenn es mir nicht so gut geht.
Das Spannende ist jetzt, dass wir können ja unsere Gästin heute sehen und unsere Gesprächsgästin hat quasi sich den Kopf gerade abgenickt, hatte ich das Gefühl, weil sie die ganze Zeit deiner Meinung war. Das ist nämlich Natascha Kampusch. Und ich weiß nicht jedem haben wir festgestellt, sagt der Name noch was, was Natascha vielleicht ein bisschen freut, weil 2008 war sie das Medienphänomen schlechthin, denn Natascha hat es geschafft, sich aus 8-jähriger Gefangenschaft zu befreien. Als 10-Jährige ist sie von der Straße weg entführt worden, also wirklich so wie man sich das im schlimmsten Traum vorstellt. Jemand macht die Tür auf und zerrt das Kind in einen Kleintransporter und dann war sie 8 Jahre lang verschwunden und hat es aber geschafft, sich selber zu befreien. Und das Interessante war, dass damals alle Journalisten von ihr erwarteten, dass sie jetzt bitte das Opfer zu sein hat und möglichst dramatisch in Tränen ausbricht, möglichst kaputt ist und das auch zeigt. Und das hat sie aber nicht getan, zur kompletten Irritation der gesamten Medienlandschaft. Und sie weigert sich bis heute. Herzlich willkommen, Natascha Kampusch.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf.
Aber die Freude ist unsererseits. Das ist aber gleich die erste Frage. So, ich kann tatsächlich sagen, dass ich mich in diese Opferrolle sehr gerne reinschmeiße und sehr daran arbeiten muss, eben nicht in dieser Opferrolle zu sein. Und das finde ich ganz spannend, dass es Menschen gibt, die das absolute Gegenteil empfinden. So, und da können wir schon mal anfangen zu überlegen, wo kann denn das denn liegen, Kante?
Ja, also Franzi, woran liegt es denn bei dir, deiner Meinung nach?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich war immer schon ein sehr wütendes Kind. Ich bin immer schon relativ schnell wütend geworden und das bin ich heute noch. Ich werde auch heute sehr, sehr schnell wütend. Das kennt der Herr Bröckerhoff.
Nein.
Und ich reg mich aber auch schnell wieder ab. Und in dieser Phase, also wenn es mir schlecht geht, ärgere ich mich meistens vorher. Ich bin meistens vorher wütend über irgendwas. Und wenn dann jemand kommt und mich anfassen möchte und ich vermittelt mir das so das Gefühl von, ach du armes, kleines, bedauernswertes, und dann haut's mir den Nuki raus, ehrlich. Also das macht mich
so
richtig explosiv.
Ist das bei dir auch so,
explosiv.
Ja, also es ist situationsabhängig, aber natürlich kommt das auch manches Mal vor. Und es ist ja auch extremst lieb gemeint von den Menschen mit diesen Umarmungen und mit diesen Anteilnahmsbekundungen. Aber es ist einfach, in dem Moment ist man so aufgeladen, dass man das einfach auch nicht möchte, dass man diese körperliche Nähe einfach auch nicht haben möchte.
Das ist, glaube ich, echt das Problem, dass man nicht genau sagen kann, wie Menschen darauf reagieren, weil mir zum Beispiel tut diese körperliche Nähe total gut. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt auch eine These von mir als Hobbypsychologen, dass es so ein bisschen daran liegt, in welcher Lebensphase man war, als einem so die ersten großen Hürden ins Leben geschmissen wurden. Ja. Das war bei mir halt relativ früh so. Und ich glaube, da habe ich viel Körperlichkeit dann auch vermisst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegen kann, aber auch vielleicht daran, wie man Körperlichkeit früher erlebt hat. Denn weil Körperlichkeit vielleicht etwas nicht Tröstendes war von seinen Eltern oder Pflegepersonen, dann ist es ja auch irgendwie wahrscheinlich im Kopf anders vernetzt, oder?
Also ich kenne das von früher nicht. Also da gab es wenig Umarmung, wenig Zuneigungsbekundung. Aber es ist halt, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das vermisst hätte. Also in meinem Kopf blinkt jetzt nicht der Satz auf, irgendwie, ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter mich öfter umarmt hätte. Ich fand das schon immer blöd. Ich fand das schon immer nicht schön einfach. Es war mir zu eng, nee, war nichts für mich.
Ja, dieses einengende Gefühl, aber das kann natürlich eben auch von einem Geburtsvorgang selbst kommen, dass man sich so eingeengt fühlt oder unmittelbar nach der Geburt. Also die ersten Erfahrungen, die man quasi nach der Geburt gemacht hat und dann als Säugling, wie man gehalten, getragen wurde und ob die Eltern in ein separates Zimmerchen gelegt haben oder in so einem Familienbett mit einem übernachtet haben. Das ist halt auch, glaube ich, so der Indikator, ob man später dann Nähe zulassen kann oder es möchte. Aber um auf Daniel nochmal einzugehen, bei mir war es ja so, dass ich am Anfang eben von mir ausging, dass ich eben diese ganzen Berührungen nicht haben möchte. Aber danach habe ich eben verstanden, dass es den anderen Leuten ein Bedürfnis ist und habe immer mehr Nähe zulassen können. Und jetzt, wenn Leute mich eben in gemeinsamer Trauer umarmen, kann ich, wenn es mir nahestehende Personen sind, das dann schon differenzieren und mich in diesem Moment auch ein wenig, ja, also fallen lassen, würde ich jetzt mal sagen.
War das denn bei dir schon vor der Entführung so, dass du also eher so eine Distanz hattest und das eher nicht so mochtest und eher auch so dieses, ich sag mal, Selbstmitleid, was ich manchmal sehr zelebriere?
Ja, also ich weiß noch, ich war oft mit meiner Großmutter am Friedhof und sie war immer sehr traurig, obwohl mein Großvater schon länger tot war. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, also der Opa würde das auf keinen Fall mögen, wenn du jetzt an sein Grab kommst und so weinst, weil der will dich ja eigentlich nicht fröhlich sehen. Und mir war das dann auch immer ein wenig unangenehm mit meiner Oma. Also nicht, weil sie mir peinlich war, aber weil ich mir dachte so, warum weinst du? Du könntest doch eigentlich das Ganze auch etwas positiver sehen, dass du jetzt liebe Blumengestecke bringst und eine Kerze anzündest. Aber ich kann es natürlich im Nachhinein auch nachvollziehen. Es war ein Altersunterschied. Sie war dann lange Witwe und hat das einfach sehr bedauert.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass da auch andere Generationen teilweise anders mit umgehen. Also ich kenne das auch, dass meine, oder vielleicht ist es auch intergenerationär, keine Ahnung. Also meine Oma war auch immer eher so sehr Opferhaltung und selbstmitleidig und hat da auch hypochondrische Züge. Oh. Und das Interessante finde ich aber, als einerseits dir gesagt wird, sei nicht so ein Opfer. Opfer ist ja heute auch ein Schimpfwort tatsächlich, eine Beleidigung. Aber wenn dann jemand wie du in die Öffentlichkeit tritt und sagst, ey, mir ist hier echt krasse Scheiße passiert, aber ich bin kein Opfer. Alle so, was? Wie jetzt? Nee, das geht aber nicht. Wie hast du das damals empfunden?
Ja, also ich hatte mich eben auf meine Freiheit gefreut. Ich war jahrelang eingesperrt und dann war ich auch unmittelbar danach sogar feiern. Und das wurde mir angekreidet und dann habe ich es einfach für immer gelassen. Also ich war dann nur noch auf Rom-Partys oder Veranstaltungen, die anders ausgerichtet waren, aber nicht mehr in Diskotheken oder Nachtclubs, weil ich eben Angst hatte, dass dann irgendwelche Bilder von mir veröffentlicht werden.
Was haben dir die Menschen vorgeworfen?
Naja, sie haben mir nichts.
Abend.
Ja, also dass ich eben nach dem, was mir passiert ist, was ja schrecklich ist, doch gar nicht, ja, die Lust verspüren sollte, feiern zu gehen.
Hä? Also das finde ich schon echt, echt krass. Aber ich glaube, da haben wir tatsächlich so als Gesellschaft so ein ganz merkwürdiges Bild davon. Und ich finde das auch, also von diesem Opferdasein, und ich finde es auch sehr gut mittlerweile, ich wusste das früher auch nicht, dass Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, nicht von sich als Opfer sprechen, sondern als Überlebende, weil sie haben dieses Erlebnis überlebt. Teilweise ist man dann auch noch in so einem Überlebensmodus, denn das ist sehr schwer, den loszuwerden. Ja. Aber ich finde das ein total gutes Wort. Nutzt du das für dich auch?
Überlebende, ja. Also es ist so, ich habe das Ganze überlebt tatsächlich, weil ich hätte ja auch tot sein können. Viele Menschen, die entführt werden, sterben und werden dann eben gefunden als Leiche. Und ja, bei mir war es ja auch eine jahrelange Festhaltung, die auch Narben hinterlassen hat.
Ich hab ein Interview mit dir gelesen und du hast da gesagt, du hast von Tag 1 gesagt, okay, ich wehre mich jetzt nicht. So. Mhm. Das fand ich auch krass, weil ich stelle mir das so vor, ich komme in so eine Situation und also es gibt Menschen, die sind erstmal gelähmt und andere sind dann erstmal so, dass sie kämpfen und ich wäre einfach krass verzweifelt gewesen, glaube ich. Also ich hätte, glaube ich, einfach nur nonstop geheult und wäre irgendwann so komplett zusammengebrochen.
Ja. Weinen ist doch ein sehr guter Mechanismus. Und es ist so, es gibt in meiner Familie zwei Seiten, die irgendwie konjugieren. Es ist so, meine Mutter ist eher die Kühle, die sich da alles auflastet und mein Vater ist mehr der Emotionale, der auch zu seinen Gefühlen steht. Und ich denke, beide Seelen wohnen in meiner Brust und ich wusste aber schon früh, auch als ich als Kind manchmal weinte, dass es einfach auch mit der Zeit wirklich extremst viel Kraft kostet und man sich danach zwar schon irgendwie wohler fühlt, aber auch erschöpft ist. Und mir hat man auch immer gesagt, wenn du so weinst und traurig bist, bleibt dir dann das Gesicht für immer. Und dann habe ich dann habe ich mir das mit der Zeit einfach auch abgewöhnt und ich wollte auch nicht was ich auch nicht mochte, war so dieses geschneuzt werden nach dem Weinen. Das habe ich auch nicht so toll gefunden. Das brannte also immer alles so.
Für mich ist Weinen was Befreiendes, habe ich festgestellt. Ja. Ich hatte eine Zeit lang, also wirklich so, weiß ich nicht, als ich so das junge Erwachsenenalter erreicht hatte, so Mitte 20 und dann irgendwie bis Mitte 30, habe ich irgendwie gar nicht mehr geweint. Und das hat mich irgendwann, habe ich gemerkt, so krass, wieso weinst du eigentlich nicht mehr? Also auch wegen gar nichts. Ich konnte einfach nicht weinen. Ja. Und ich habe das jetzt irgendwann wiedergefunden und ich erlebe das jetzt erleichternd. So, das Problem ist, also man darf sich halt nicht so da reinsteigern, glaube ich.
Nein, also ich hatte eben nach meiner Selbstbefreiung 2006 war es so, dass ich auch teilweise das Bedürfnis hatte, körperliche Bewegungen einzubauen in meinen Alltag. Und da dachte ich, eine nette Idee wäre Yoga. Aber das ging damals überhaupt nicht, weil eben bei diesen ganzen Übungen, wo andere sich dann danach entspannt, erholt und glücklich fühlten, bei mir einfach die Tränen flossen. Und ich nach jeder Yoga-Einheit eigentlich eher so mich sehr, sehr vulnerabel und verletzlich fühlte. Und dann habe ich es einfach aufgegeben, weil es mich zu viel Kraft gekostet hätte, das dann wieder zu überspielen.
Jetzt habe ich gerade so eben 2008 gesagt, das war ein Fehler. Also 2006 war die Selbstbefreiung.
Ja, da kommt man durcheinander. Bei meiner Buchlesung hat der Präsentator auch gemeint, dass ich 3069 Tage eingesperrt war. Dabei waren es 3096 Tage.
Schwierig, ja.
Und viele machen auch den Fehler, dass sie denken, weil ich 10 war, dass ich 10 Jahre eingesperrt war und dass ich 8 war, als ich eingesperrt wurde. Also da kann man sich schon vertun.
Okay, aber das mit dem Yoga, Franzi, kennst du, ne? Aber dabei holst du doch gerne. Also Natascha hat dir gerade Yoga als Heulmethode empfohlen.
Ja, aber ich werde ja aggro bei Yoga. Yoga macht mich nicht traurig, Yoga macht mich wütend.
Ja, ja.
Das ist nichts, was mich entspannt, weil ich niemand bin, der die Ruhe aber und die Stille
hast du mal
mag.
Versucht dabei, aber hast du mal versucht eben, ich glaube, es gibt es auch, dass du dabei eben nicht still bist, sondern einfach schreist. Also manchmal, ich habe so Yoga-Posen, die tun mir so weh,
nein,
dann schreie ich.
Dann komme ich mir vor wie ein Vollidiot. Das ist jetzt auch wieder nichts für mich. Ich habe meiner Kosmetikerin auch verboten, diese Panflötenspieler laufen zu lassen, wenn sie mir das Gesicht schrubbt, ja, ne, diese Entspannungsmusik.
Ja.
Das ertrage ich nicht. Da werde ich wahnsinnig. Da springe ich dir vom Brett.
Lustig, dass dich aggressive Musik beruhigt und ruhige Musik aggressiv macht.
Ja, so ist das.
Ja, aber es ist alles in Ordnung, solange man sich wohlfühlt.
Mhm.
Und ich bin mit Slipknot sehr wohl.
Ja, eben. Und wenn das dein Ausdruck im Moment ist, dann ist es auch der richtige Weg. Weil ich habe auch in Momenten, wo ich zum Beispiel von den Medien stark angefeindet wurde und durch vieles nochmal durch musste, indem es eine zweite Untersuchungskommission zu meinem Fall gab, da habe ich auch ab und zu zum Beispiel Akupunktur gemacht, also machen lassen. Und da lief auch diese Panflötenmusik und das will man dann nicht. Man ist auf was anderes fokussiert, man empfindet es einfach als störend. Aber heutzutage kann ich mich voll auf das einlassen. Aber damals, als eine Freundin meinte, schalte dir doch diese Regenprasselmusik ein.
Oh, ganz schlimm.
Da war ich wirklich irritiert.
Irritiert ist schön gesagt.
Das ist ein sehr schönes Wort, ja. aber trotzdem finde ich ja spannend, dass du von Anfang an quasi dich, das, also du schienst relativ resilient zu sein, also relativ in Anführungszeichen. Und Resilienz, das ist auch so ein Wort, was ich auch erst lernen musste, quasi so die Widerstandsfähigkeit der Psyche. So, und hast du die aufgebaut oder war die schon da? Das habe ich mich jetzt auch gefragt, als ich das nochmal durchgelesen habe, was bei dir so passiert ist.
Also mittlerweile denke ich, dass das halt schon genetisch vorgegeben ist, aber ich habe mir die natürlich auch davor schon aufgebaut. Ich hatte es auch nie leicht. Ich habe viele Dinge bewältigt, auch noch vor meiner Entführung. Und auch, also das Erste, was man mir eben nach meiner Selbstbefreiung sagte, von Seiten, die es wissen mussten, war eben, dass sie mich für sehr resilient hielten. Also mag das wohl auch stimmen. Auf mich.
Wie hat sich das gezeigt dann bei dir? Also wenn, ich meine, es muss ja auch in diesen 8 Jahren auch Krisen gegeben haben, oder? Und auch danach gab es ja viele Krisen.
Ja, aber also wenn man ein Mensch ist, der resilient ist, dann kann man einfach auch viel schneller mit der Situation zurande kommen, weil man sich einfach auch dessen bewusst ist und einfach auch einen Handlungsspielraum hat, Bewältigungsstrategien. Und genau das möchte ich ja zum Beispiel auch mit meinem neuen Buch anderen Leuten näher bringen, weil sie mich nach meiner Resilienz fragten und ich einfach nie Rat wusste für die Menschen, weil ich dachte, das ist halt so etwas, was aus einem selbst herauskommen muss.
Ja, das ist bei manchen einfach nicht so. Wie ist dein Resilienzfaktor, Franzi?
Niedrig, sehr niedrig, bei -4 oder so. Also ich fühle mich zurzeit relativ, aber es liegt auch daran, dass ich echt überarbeitet bin. Ich knick ein bei jedem kleinen Windhauch derzeit. So. Du schreist mich heute Abend einmal an, ciao Leben. Denn Bröckerhoff kann ich eine Woche nicht mehr sprechen und weine. So läuft das.
Okay, das merke ich mir. Aber dann, wenn dann die Leute mit den Tipps, ne, wenn die sagten, okay, da kannst du auch ja schon mal versuchen. Also was macht man in so einer Situation, Natascha, wenn man merkt, so, es geht einfach gar nichts mehr. Ja. Ich fange dann an, Termine abzusagen und Mails nicht mehr zu beantworten.
Ah.
Was auch nicht immer die beste Strategie ist.
Ja, das passiert aber einfach, weil du es vergisst einfach. Also ich vergesse das dann. Ich habe so viel um die Ohren und dann fange ich an auszusortieren und dann setze ich Prioritäten und dann fällt mir echt viel durch die Finger. Und dafür habe ich auch echt Ärger bekommen die Woche, muss ich gestehen. Das habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen, weil ich ein Projekt mehr oder weniger vernachlässigt bis gar nicht mehr beachtet habe, weil ich es einfach nicht mehr auf der Platte hatte. Ja.
So, jetzt Lebenshilfe mit Natascha Kampusch. Was macht man jetzt?
Also, es ist vorerst mal absolut nicht schlimm. Natürlich ist es schlimm, wenn zum Beispiel Menschen vergessen, ihre Stromrechnung zu bezahlen und dann im Finstern sitzen. oder eben wichtige Projekte sausen lassen. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, das Ganze auch wieder relativ rasch auf eine Bahn zu bringen, solange die anderen Rahmenbedingungen funktionieren. Und ich denke, auch in Franzis Fall ist es ja so, dass sie eben in dem Moment das auch als einen Weg sieht, um eben ihre Probleme bestmöglich zu lösen, auch wenn es nicht so wirkt. Aber dieses, so wie du auch sagtest, Daniel, dass du einfach dann deine Mails nicht beantwortest, das ist auch eigentlich ganz gesund, weil du konzentrierst dich in dem Moment auf dich und auf das Problem, das du hast. Und also es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn es keine geringeren Sorgen gibt, ne? Und ich bin auch stark der Meinung, dass man sich wirklich dann auf das akute Thema konzentrieren darf, dass man, egal was man möchte, wütend sein zulässt oder weinen auch zulässt und sich dann erst wieder Gedanken macht, wenn man einen klaren Gedanken fassen kann. Davor bringt es ja auch nichts, weil wenn du schon so große Sorgen und Probleme hast, dass du andere Sachen vergisst, dann werden die wohl auch einfach wichtiger sein.
Was ich halt krass finde, das merke ich halt bei mir, und du hast es ja auf einer ganz anderen Skala erlebt, wenn so von außen der Druck kommt. So, also medialer Druck, Shitstorms haben Franzi und ich auch schon erlebt. Bei Franzi standen schon die Leute im Garten und haben ihre Meerschweinchen vergiftet. Also dieser öffentliche Druck von außen, so, ne? Und der war ja bei dir enorm. Ich habe dann wirklich so dieses Gefühl, alle sind gegen mich. Ich kriege auch diese Spirale im Kopf fast nicht mehr gestoppt, weil es die ganze Zeit dreht und dreht und dreht. Und ich finde dann überhaupt keinen Ort mehr, wo ich mich in Ruhe zur Ruhe kommen kann. So, wie hast du das gemacht?
Ich kann relativ leicht wieder zur Ruhe kommen, weil es mir eben gelingt, diese Regenerationsphasen so relativ kurz zu halten. Das heißt, ich habe zwar diese Phase dieses massiven Stresses und dieses Druckes, aber ich weiß, mir zu helfen, um das relativ rasch wieder umzuwandeln. Aber natürlich, ich rate anderen Menschen, sich einfach auch Zeit zu geben, den Stress zuzulassen, dem Stress Zeit einzuräumen. Es gibt auch Menschen, die eben viel von ihrem Stress erzählen. Wenn das ein Mittel ist, dann ist es auch gut. Und wir hatten ja vorhin auch dieses Gespräch, dass bei dir gerade so viel los ist. Und das, finde ich, ist auch eine gute Methode, damit umzugehen, das einfach zu benennen, zu sagen, dass es so ist. Und man muss es ja nicht einmal vor anderen Leuten benennen. Es hilft oft auch einfach zu sich selbst zu sagen, ich habe gerade Stress, ich ärgere mich, ich kränke mich, es ist traurig, ich habe Verlustängste. Und wenn man mit dem arbeiten kann, dann hat man schon sehr viel zur Verfügung. Das sage ich auch immer, wenn jemand mich fragt, wie kann man zum Beispiel eben Leuten, denen schlimme Sachen passiert sind, in einer schwierigen, traurigen, traumatisierenden Situation helfen. Und da habe ich früher immer gesagt, ich maße mir da jetzt keinen Tipp an. Aber mittlerweile sage ich einfach, das Wertvollste ist eben so diese Zeit und auch die Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge und eben auch die Dankbarkeit für das, was man schon erreicht hat im Leben. Und das kann einen auch in schwierigen Situationen wieder auf Kurs bringen, unterstützen, ja, wieder bewirken, dass die Pole wieder im Gleichgewicht sind.
Das finde ich ist ein total wichtiger Punkt, weil darüber habe ich gestern Abend auch nachgedacht. Ich hatte gestern einen Höllentag von früh bis spät und bin dann auf der Couch eingeschlafen, habe mich ins Bett geschleppt und dann fühle ich mich manchmal so wie so ein kleiner Wurm, wirklich so wurmig irgendwie, so ein Käfer, auf den man, hör auf zu lachen.
Ich stelle mir gerade einen Wurm vor, Entschuldigung.
So ein Käfer, auf den man einfach drauf treten kann, ja, weil er so klein ist und langsam. So, vielleicht bemitleide ich mich ab und an dann doch mal selber, Herr Brücker, auf, wenn ich das jetzt so erzähle, fällt es mir ein. Aber das sind so Phasen, da denke ich mir so, fuck, ich kann nicht mehr, ich muss weniger arbeiten, ich muss das irgendwie reduzieren. Und dann habe ich mir gedacht so, aber Alte, du hast doch eigentlich das schon hingekriegt und das und den Podcast machst du doch auch gut. Und wenn es mir dann aber so richtig mies geht, baut mich das nicht auf. Das ist so wahnsinnig, dass das dann überhaupt keinen Stellenwert mehr hat in meinem Leben und ich dem nichts Positives abgewinnen kann. Mhm. Das ging früher besser, muss ich echt sagen.
Mhm. Ja, also auch ich habe Phasen, wo ich mich eben gedemütigt und erniedrigt fühle von anderen Menschen und wo ich aber dann immer versuche, Verständnis für die Leute zu haben. Und das ist dann auf meiner Seite auch eine Art Schwäche, die ich zugeben muss. Allerdings, es hilft, wenn man in diesem Zustand verharrt, um mal zu schauen, wie sich das für einen anfühlt, nur um dann draufzukommen, dass man eigentlich eh ganz stark ist. Und das thematisiere ich ja auch in meinem Buch. Ich bin einfach bei mir draufgekommen, dass ich gar nicht so schwach bin. Und viele Menschen verbergen einfach ihre wahren Stärken. Also wer weiß, Franzi, vielleicht bist du einfach noch viel stärker, als du jemals vermutet hattest. Und versuchst dich selbst etwas klein zu machen und fühlst dich deshalb wie so ein süßes, fluoreszierendes Glühwürmchen am Boden.
Das hört sich schöner an als ein Wurm. Ja, es ist, ich finde es, also die Fähigkeit, das, Daniel kann das übrigens auch, sich in andere Menschen hinein versetzen und nachvollziehen zu können, warum derjenige jetzt so reagiert, wie er reagiert, wenn wir jetzt auch mal auf den ganzen Hate im Internet eingehen. Ich kann das nicht. Ich bin einfach nur unfassbar wütend und würde am liebsten jedem Einzelnen den Hals umdrehen, ganz platt gesagt. Ich bin nicht in der Lage, für jemanden, der mir schlimme Dinge angetan hat, Verständnis aufzubringen, geschweige denn, mich in seine Lage versetzen zu wollen und überhaupt verstehen zu wollen, warum er das jetzt mit mir macht. Das kann ich nicht.
Also ich merke, wenn bei mir jemand so kommt, also ich hatte es erst in den letzten Wochen auch ständig im Straßenverkehr, dann habe ich auch schon mal schnell Puls so und werde auch so unleidig, so wie ich gerade unleidig werden könnte, weil ich Handwerker im Haus hat, die natürlich jetzt bohren müssen. Aber ich habe sie beauftragt, so, das ist was anderes, die ärgern mich ja nicht. Dass ich dann aber nicht die Leute, ich möchte nicht Verständnis haben für die Franzi, sondern ich möchte verstehen, warum die vielleicht so sind. Und wenn ich dann merke, ey, da arbeitet sich gerade jemand an mir ab, so, dann denke ich mir, der hat selber ein Problem mit sich selber und nicht mit mir. So, also das hilft es davon, nicht davon zu distanzieren. Und das ist tatsächlich ein Trick, den musste ich auch lernen. Also wirklich dann auch zu sagen, ey, wenn du mir so dumm kommst oder so überheblich, dann hast du ein Problem,
das
nicht
ist,
ich.
Das ist super logisch und ich würde das auch gerne können, aber ich kann es nicht. Ich bin viel zu wütend. Wütend.
Okay, mir fallen da zwei Sachen ein. Zum einen, um nochmal auf das Thema Verzeihen einzugehen. Also ich hatte bei meiner Erstlesung einen Mann, der halt sich das Buch gekauft hat, weil er meinte, er möchte endlich dazu kommen, Leuten zu verzeihen. Und ich habe ihm dann halt den Rat gegeben, dass er zuerst sich selbst verzeihen muss. Und das hat er natürlich dann am Anfang, ja, also nicht so ganz verstanden. Aber ich meine das halt in dem Sinne, dass man, wenn man sich selbst verziehen hat, dass man in dieser Situation war und nichts tun konnte, dann kann man auch anderen Leuten verzeihen. Also das ist jetzt nur heruntergebrochen. Natürlich gibt es da noch eine Ausführung, die jetzt, weil ich ja den weiteren Gedanken fortführen möchte, nämlich Daniel meinte, er hat sich da oft sehr eingelebt in das, was der andere ihm antat und hat einfach zu viel Verantwortung auch für das übernommen, was der andere Mensch geäußert hat. Und es liegt aber nicht in der Verantwortung von einem selbst, was andere Leute machen. Wenn jetzt jemand meint, einen beschimpfen zu wollen, im Internet zu mobben oder irgendwelche Hasspostings unter einen eigentlich konstruktiv gemeinten Post zu setzen, dann ist es halt die Sache von der Person. Ja.
Dann also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, weil natürlich kann dieses Denken, was ich 100% unterstütze, so auch dazu benutzt werden, dass Menschen, die ein sehr schlechtes Benehmen haben, sich einfach dagegen abschotten, dass sie kritisiert werden. So. Das erleben wir gerade ganz viel bei so diesen ganzen rechtskonservativen bis rechtsradikalen, die halt sagen, ihr seid das Problem, nicht ich, aber die sind eigentlich diejenigen, die mit sehr negativer Energie nach draußen gehen und Hass verbreiten. Das heißt, es ist, glaube ich, schon wichtig, einmal zu überlegen, so habe ich jetzt tatsächlich was falsch gemacht? So.
Ja.
Selbstkritisch mit sich zu sein, war ich es das Problem? Also habe ich jemanden die Vorfahrt genommen oder habe ich nicht richtig geblinkt oder habe ich irgendwas geschrieben, was Leute auch wirklich triggern kann im Internet oder habe ich meiner Frau unbewussten Vorwurf gemacht? So. Und wenn ich aber dann für mich beantworten kann, nee, habe ich nicht oder das kann man wirklich so nicht sagen, dann sich davon zu distanzieren, dass jemand anders einem blöd kommt und das gegen einen verwendet, weil der getriggert wurde. So. das ist genau das. Und das ist natürlich in einer Situation, wie in der du warst, ist es, glaube ich, noch viel schwerer, dass man sich nicht selber die Schuld dafür gibt, dass man in so einer Situation hängt. Das ist das Faszinierende. Die Psyche sucht immer nach der Selbstbeschuldigung, habe ich das Gefühl. So.
Ja, also das hat auch was damit zu tun, dass wir Menschen einfach auf Überleben getrimmt sind. Und natürlich, wenn wir die Verantwortung bei uns selbst suchen und auch finden, können wir leichter Lösungsansätze anbieten für uns selbst. Weil die anderen Menschen machen es uns ja in dem Moment auch schwer, an einer Lösung zu arbeiten. Wollen sie auch nicht. Es soll ja nicht zu einem Konsens kommen, sondern zu einem Dissens. Und das wollen die Menschen. Und man muss sich da in dem Moment einfach bewusst machen, okay, ich habe damals als kleines Mädchen sicherlich nicht meine Entführung geplant. Mir hat es auch dort nicht gefallen. Ich bin auch nicht undankbar wegen der Spenden, die ich bekommen habe. Und ich liebe meine Familie auch nach den 8,5 Jahren. Und was alles in der Presse stand. Also, und da weiß ich einfach, dass das alles nicht stimmt und nicht zu mir gehört. Und diesen Schuh ziehe ich mir dann auch nicht an, den mir da die Medien anpassen wollen. Da bin ich zu sehr Cinderella und achte darauf, dass es schon meine persönlichen Glasschüchchen sind und nicht irgendwelche Billo-Schuhe von der Presse.
Wie lange hast du gebraucht, bis du an den Punkt gekommen bist, dass du das so sehen konntest?
Ja, das ging relativ rasch, weil auch am Anfang, aber mit Amplituden, weil am Anfang wurden ja auch Sachen berichtet, die absolut überhaupt nicht der Wahrheit entsprachen, wo ich sogar mit einem Anwalt vorgehen musste und die Klage natürlich gewonnen hatte. Ja, ich gewann das damals, aber danach kamen immer wieder diese Momente, weil die Presse einfach nicht und nicht aufhören wollte, negativ über mich zu berichten. Dann hieß es, ich sei mediengeil, ich würde Geld machen wollen, ich würde mit meinen vorhergegangenen Büchern einfach Geld verdienen wollen, was mir auch irgendwie als negativ unterstellt wurde.
Ich meine, wie kannst du dich erdreisten, Geld verdienen zu wollen, Natascha? Ja. Also ich bitte dich. So.
Ja, ja. Und natürlich fragt man sich dann in manchen Momenten, ja, haben die Menschen recht? Sollte ich mich wirklich zurückziehen? Sollte ich mich in einem stillen Kämmerlein verkriechen und Kugelschreiber zusammenstecken? Gibt's ja auch als Tätigkeit. Ich weiß es nicht.
Es ist irgendwie ein schöner Gedanke. So, okay, dann werde ich halt Kugelschreiber-Zusammensteckerin. Ja. Aber ich find's gut, dass du es nicht gemacht hast. So möchte ich erst mal sagen.
Ja. Das auf jeden Fall.
Also vielleicht aus meiner Erfahrung, Franzi, was halt hilft, ist halt irgendwann den Grund für diese Wut zu finden. Oder bei mir halt den Grund für diese Trauer, die ich so habe. Das hilft dann nicht unbedingt, dass sie sofort weggeht. Aber ich habe halt irgendwann geschafft, da zumindest so hinzukommen, zu merken, okay, ich falle wieder in so ein Muster. So, und ich fand das gerade super, was du gesagt hast, Natascha, dass wir immer versuchen zu überleben und dass man immer die Schuld bei sich selber sucht, weil man dann versucht, das nächste Mal das anders zu machen, damit einem das nicht wiederfährt. Aber wenn man gar nichts dafür kann, dass einem das passiert ist, dann fängt unser Hirn ganz komische Sachen zu basteln. So, und tatsächlich ist aber auch gut, Franzi, um das mal zu sagen.
Wut ist gut.
Wut ist gut.
Aber danach, also ich werde immer erst sehr, sehr wütend und danach werde ich sehr, sehr traurig. Mhm. Und dann fange ich an zu heulen. Auch weil ich vielleicht mal zu fest gegen den Baum gehauen habe, das kommt auch vor. Aber das ist meistens so das Muster. Ich werde unfassbar wütend und dann werde ich unfassbar traurig. Aber andersrum geht's nicht.
Ich frage mich gerade, Natascha, warst du eigentlich nie wütend? Weil ich kann mir so eine wütende Natascha überhaupt nicht vorstellen, weil du wirkst so, also ich habe dich ja immer wieder gesehen, seit den letzten Jahren natürlich irgendwo in den Medien und du wirkst immer so völlig ausgeglichen, sehr ruhig, also ein bisschen in dich gekehrt. Kann Natascha Kampusch wütend werden?
Oh ja, aber es ist halt, also ich empfinde das ja auch als gesund. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und in meiner Trotzphase war, da war ich so 3. Und da waren meine Eltern auch immer recht stolz auf mich, weil sie meinten, ich gerate genau nach ihnen. Mein Vater stur und meine Mutter, mein Vater unnachgiebig und meine Mutter kämpferisch oder so. Und das ist ja
deswegen nennt man das ja auch eigentlich Autonomiephase, nicht Trotzphase. Ne?
Eben, und beide meiner Eltern verhalten sich so gesehen autonom und haben sich immer schon so verhalten und haben das dann halt auch in mir gesehen und konnten mich deshalb in meiner Trotzphase auch feiern. Also sie haben das verstanden. Es war natürlich nicht immer schön, wenn man dann ein wenig, also mein Vater hat mich mehr belächelt und meine Mutter hat aber dann doch auch richtig reagiert und hat an manchen Situationen auch ja ihre erzieherische Autorität walten lassen und hat eben gemeint, dass das und das nicht in Ordnung sei, weil es auch verletzend ist oder eben zu weit geht. Und ja, weil Kinder in der Trotzphase, also in der Autonomiephase, können schon anstrengend sein. Aber ich habe mir sehr, sehr viel aus meiner Autonomiephase als Learning für mein Leben mitgenommen. Also das hat mir dann auch später in meiner Vorpubertät zum Beispiel mit 8 auch viel geholfen.
Ich habe ja gerade so eine 4-Jährige hier zu Hause, die ist genau in dieser Autonomiephase. Und die erinnert mich da gerade dran.
Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, also an mich selbst. Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag und das war's. Ich erinnere mich nicht mehr an die Grundschulzeit.
Mhm. Okay, ja, da könnte man nochmal nachbohren vielleicht.
Ja.
Irgendwann.
Ja.
Wenn man Bock hat.
Aber bitte ganz sanft, mit einem ganz kleinen, sanften Rundkopfbohrer und nicht mit der Schlagbohrmaschine.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer so ein Problem, ne, dass viele Leute dann so versuchen, mit Druck und mit Gewalt und jetzt muss doch, und ich habe auch so, ich habe mit meinem Therapeuten letztens gesprochen und dachte so, ey, ich gehe jetzt schon seit Ende 2017 zu dir und ich bin immer noch nicht fertig. Und dann sagte der zu mir, ja Junge, du hast halt 40 Jahre lang Mechanismen gelernt und die hast du immer wieder wiederholt. Was meinst du denn, wie lange das dauert, da wieder rauszukommen? So, das gibt nicht mal eben Schnips. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wenn man jetzt über Resilienz und über wie man Krisen bewältigen redet, immer halt falsch denkt, so, jetzt hole ich mir das Buch von der Natascha Kampusch und dann lese ich das und dann weiß ich, wie es geht. Ich glaube, da sind immer nur so Hinweise, die man geben kann, ne?
Ja, also so war das auch nicht gedacht. Ich wollte eben bewusst ich wollte nicht Coach sein, ich wollte auch nicht jetzt einen Ratgeber rausbringen. Es ist ein Sachbuch, ja, aber es ist kein Ratgeber und ich stelle auch keine spezifische Methode vor. Das hätte ich auch gekonnt, ja. Also einfach Dinge zusammenstellen, die auch belegt sind und mit Studien unterlegen und Grafiken und so, das wäre auch nett geworden. Aber ich dachte damals, dass das die Menschen auch mehr interessieren würde, weil eben die Hauptfrage immer war, wie hast du es überstanden? Also Natascha, wie konntest du überleben? Und da wollte ich eben eine Antwort geben und auch den Leuten liebevoll die Hand entgegenstrecken. Es sollte kein Ratschlag werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber so wie das für mich klingt, hat sich dein Entführer wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, die falsche ausgesucht, weil er hat sich jemanden ausgesucht, die eine sehr autonome Person war, mit einer sehr resilienten Persönlichkeit. Und das ist ja im Grunde genau das, was er wahrscheinlich nicht wollte, oder? Also das ist ja, das war dann dein Glück sozusagen, dass du da so gute Veranlagungen hattest.
Genau, es war mein Glück. Allerdings ist es ja tatsächlich so, dass jemand, der eben klein ist und auch so blaue Augen hat, und ich habe ja immer noch die blauen Augen, und dass man dann einfach unterschätzt wird und eben gerne von Leuten, die eben diese Selbstunsicherheit haben und diese Machtgelüste, also dass man da eben die Aufmerksamkeit von solchen Menschen auf sich zieht mit diesem Kindchenschema. Ich war ja damals auch ein Kind und dass dann eben dieses Zerbrechliche, was aber nicht da ist, aber so in einem gesehen wird. Und aber vielleicht hat er ja auch meine Stärke gesehen und wollte eben über die Überwindung meiner Stärke sich selbst irgendwie erhöhen. Wir wissen es nicht. Vielleicht wollte er mich einfach brechen und ja. Also quasi,
das ist ihm nicht gelungen.
Nein.
Ich habe ja, wenn wir über Mechanismen sprechen, ja, um selber Lösungsansätze zu erarbeiten, bin ich das allerbeste Beispiel. Ich habe das bei Männern zum Beispiel immer gleich gemacht. Immer, wenn mich jemand betrogen hat, und das haben sie oft gemacht früher, habe ich mir gedacht so, klar, na klar, du bist dran schuld. Du bist zu dick, deine Haare sind zu lang, deine Nase zu krumm, ne, dein Hals irgendwie zu schwabbelig. Und dann habe ich immer angefangen, das mache ich heute nicht mehr so, aber das früher, bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Oder ich habe angefangen, ein Musikinstrument zu lernen, weil einer, der stand halt irgendwie auf E-Gitarre. Dann dachte ich so, naja, dann mache ich das halt, dann wird's besser. So, ich habe mich immer versucht anzupassen dann, dass ich genüge und dass der Typ dann zufrieden ist einfach und dass das dann eben nicht mehr passiert. So habe ich das für mich ganz alleine rausgearbeitet und denke mir heute, 20 Jahre später, du blöde Kuh.
Ja, nein. Also wenn ich da gleich ansetzen darf, es ist also so, diese Männer suchen ja in der Frau eine Art Abbild ihrer Mutter. Und es gibt eine Vertrauensverletzung offenbar in dem Verhältnis zur Mutter und deswegen wollen die sich auch abkoppeln, deswegen betrügen sie einen, weil sie einfach diese Nähe dann zu ihrer Mutter, also in dem Fall zu dir, nicht aushielten und auch die Harmonie nicht und das Oxytocin, was da ausgeschüttet wird. Und deswegen haben sie dich betrogen. Also es ging eigentlich mehr darum, wieder Abstand zu gewinnen, auch Abstand von sich selbst. Das eigene Selbstbewusstsein war sehr stark angeknackst und du warst ihnen noch etwas zu stark und zu solide. Und es ging um so einen Abnabelungsprozess, der aber halt voll falsch verstanden war und einfach auch dir nicht gut getan hat. Aber ja, und da gehört eben viel dazu, die hätten halt haben wollen, dass du das akzeptierst, dass sie dich betrogen haben und dass du sie dann trotzdem wieder lieb hast, weil ihre Mama hätte das damals, als sie irgendeinen Fehler gemacht haben, machen sollen damals. Aber wir Frauen sind nicht dazu da, diese ganzen Player in den Arm zu nehmen und wieder einzuschaukeln sozusagen, dass sie in ihre Mitte kommen. Das müssen sie schon selbst machen und ja.
Wir hätten vor 15 Jahren miteinander sprechen sollen.
Aber das ist ja jetzt das Ding, da treffen ja quasi dann zwei Krisen aufeinander, so, ne? Also ja. der Mann hat eine Krise und ich kenne diese Situation aus der männlichen Perspektive, muss ich leider sagen, dass man eigentlich eine Krise hat und dann agiert man die aber falsch aus und agiert sie schädlich aus. Und verletzt damit andere Leute wieder und führt wieder Krisen bei denen herbei. Und wenn die jetzt auch nicht wissen, wie sie mit ihrer Krise umgehen sollen, dann führen sie im Endeffekt ja vielleicht wieder auch Krisen bei anderen oder bei sich herbei. Und das ist dann ja wie so ein Dominostein, so, weil die Krise, die die Männer haben, oder die ich dann auch hatte, war ja im Endeffekt auch nur hervorgerufen durch die Krise, die die Mütter dann hatten, ne, weil sie vielleicht mit der Situation überfordert waren, weil die gesellschaftlichen Umstände falsch waren, weil ihnen nicht geholfen wurde, weil sie sich alleingelassen gefühlt haben, gerade in einem Patriarchat, was die Mütter gerne alleingelassen hat in den letzten Tausenden von Jahren. Das heißt, so die Krisen, die bedingen sich ja quasi gegenseitig und irgendjemand muss dann ja mal da raus aussteigen und sagen, so jetzt stoppt, jetzt reicht's. So, ne, und das ist, glaube ich, genau das Richtige, Franzi, dass du dann sagst, okay, es liegt nicht an mir, aber das musste ich halt dann auch meinen Partnerinnen, die ich betrogen habe, irgendwann auch sagen, es hat nicht an dir gelegen, so, das war meins, ich habe das Problem und ich bin da nicht rausgekommen und das ist aber auch echt schwierig, da rauszukommen, weil es so schwierig ist, diese Muster zu durchbrechen, die dazu führen, dass man in Krisen kommt, die man selbst herbeigeführt hat.
Es ist, glaube ich, auch schwer, den Satz, es hat nicht an dir gelegen, glaubhaft zu vermitteln, wenn jemand sehr verletzt ist. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, das haben sie mir ja auch alle erzählt. An dir hat es nicht gelegen. Und dann habe ich mich immer gefragt, wo zur Hölle dann? Und dann verarbeitet man das erstmal nicht so. Ne, das ist, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, dass ich das immer alles so auf mich beziehe. Das war immer so logisch. Ne? So, ich habe was falsch gemacht.
Nein, null.
Ja. Ich weiß, das weiß ich heute auch, aber wenn man halt irgendwie Anfang 20 ist, ist das halt irgendwie nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist schwierig. Man kann natürlich dann auch zu der Person sagen, danke, dass du so offen bist. Ich akzeptiere es, aber mich hat es natürlich verletzt und ich möchte dich am besten nie wiedersehen oder sowas. Und ja, selbst lernt man halt daraus, dass man es, also das Problem ist, dass dann Frauen eben Männern nicht mehr so vertrauen. Und dann oft, wenn es sehr jung passiert, sie dann später einfach auch die Möglichkeit nicht mehr sehen, dass sie eine langjährige Beziehung ohne eben betrogen zu werden führen können. Aber wie ist das bei dir, Franzi? Wie fühlst du dich? Hast du das Gefühl, du hast es überwunden?
Naja, ich habe ja jetzt neuen Ehemann. Das ist ja, ich bin ja das erste Mal verheiratet. Also das ist ja eine Geschichte, die hat sich vor 2007 abgespielt, oder Geschichten vor 2007, einfach so unter 20, so diese Erfahrungen, die man da einfach sammelt, wenn man einfach sehr, sehr jung ist. Und ich habe ja dann, ja, wie gesagt, noch relativ früh meinen Mann kennengelernt, aber trotzdem zehre ich noch aus den vorherigen Beziehungen einfach, ne? Das hat mich nie losgelassen einfach. Und diese Angst, es könnte immer mal wieder passieren, die ist halt schon nicht omnipräsent, aber einfach da, ne? Weil davor einfach jeder Mann irgendwas getrieben hat. Ja.
Ja. Ja, das ist es, die Männer immer, ne? Aber ich.
Frauen,
ja,
gehen auch fremd. Frauen, stimmt, lassen sich nur nicht so häufig erwischen wie Männer. Ja. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem ganzen Gemengelage. Also ich finde auch tatsächlich diese Angst oder diese Sorge zu haben nicht falsch, weil das ist ja genau, so eine Sorge vor einer Krise zu haben, wäre ja dämlich, wenn wir das nicht hätten. So, also wir müssen, das ist auch so ein Ding, was ich immer so falsch im Kopf hatte. Wenn ich die Krise geschafft habe, dann ist fertig. Dann gibt's nichts mehr. Dann ist alles rosa Blumenwiese mit Schmetterlingen drauf und Veilchenduft. Aber das stimmt ja nicht. So, die nächste Krise kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wie gehe ich dann damit um und wie gut bin ich darauf vorbereitet? Und die Sorge zu haben, dass sowas wieder passieren kann, ist genauso gerechtfertigt wie die Sorge davor zu haben, dass du beim Autofahren auf der Autobahn von einem LKW zermahlen wirst. Das kann halt sein. So, das, ich glaube, wir sind natürlich gut im Verdrängen, weil wenn wir die ganze Zeit überlegen, was alles schief gehen könnte, wären wir irre, aber wir erinnern uns natürlich an die Sachen, die wir schon erlebt haben und wissen dann, okay, eine 300 Meter hohe Mauer runterspringen ist keine gute Idee. Und mit einer Person, die große emotionale Schwierigkeiten hat, eine Partnerschaft einzugehen, ist halt vielleicht auch schwierig.
Ja. Ja, also mir wäre das mit der Autobahn nicht eingefallen, aber ich hatte an Eislaufen gedacht, aber das ist natürlich viel drastischer und trifft's auch.
Wieso Eislaufen?
Naja, weil da kann man sich ja die Bänder reißen, ausrutschen, sich wehtun und so. Und das kommt ja, für viele Frauen kommt es ja auch darauf hinaus, also dass sie dann eben bei Beziehungen immer Angst haben, dass sie sich irgendwas tun, also emotional. Und natürlich, also man muss es dann schon auch wissen, mit wem man sich einlässt ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber als junge Frau lernt man das erst.
Das Problem bei Männern ist, und das stelle ich halt immer wieder fest, Männer gehen, so der typische Mann, und das bin jetzt sehr, sehr stereotyp, geht halt mit Krisen anders um, als das Frauen tun. Und ja, ich glaube halt auch sehr viel ungesünder. So.
Ja, und wir machen uns so Mühe und die Männer sagen, egal, du hast dich jetzt 5 Jahre bemüht, 10 Jahre bemüht oder 30 Jahre bemüht, aber ich bin trotzdem derselbe Idiot, der ich mit 19 war. Ne?
Du, Männer geben sich auch Mühe, aber halt, es wird uns nicht beigebracht, wie man sich richtig Mühe gibt. Männer geben sich sehr viel Mühe im Verdrängen, ja, im nicht drüber reden, und dann wiederholen sie die Muster natürlich, aber sie werden auch in sich selber immer kränker, so. Also, weil die Blockaden bauen sich ja auf.
Ja.
Und es wird ja Männern nicht wirklich zugestanden bis heute, dass sie emotional sind in der Öffentlichkeit, dass sie über ihre Schmerzen, über ihre Trauer, über ihre Probleme reden. Das ist ja, diese ganzen emotionalen Ventile zu benutzen, das dürfen Männer ja eigentlich nicht. Weil dann sind sie schwach. Ne? Und dann wiederholen sie einfach immer die Muster, die ihnen beigebracht wurden, und wir finden das auch noch total normal. So, also guck dir an, was wir für Vorbilder haben. Die sind 3-4 Mal verheiratet, weil sie immer wieder die gleichen Beziehungsmuster wiederholen, ohne da rauszukommen. Mhm. Aber es wird ihnen noch nicht geholfen. Beziehungsweise sie holen sich keine Hilfe.
Genau, sie empfinden das schon schlimm, aber es hilft ihnen niemand, weil die Gesellschaft ja dann auch noch hergeht und sagt, super, der hat jetzt schon wieder eine Jüngere. Und dann müssen sie sich öffentlich gar nicht rechtfertigen und innerlich geht es ihnen aber schlecht, weil sie eigentlich wissen, dass sie sogar ihre neue Beziehung wahrscheinlich dann wieder verlieren werden in Kürze.
Ich meine, guck dir Leonardo DiCaprio an. Ich meine, das ist ja mittlerweile schon ein Treppenwitz, dass der Kerl, wenn die Frauen 25 werden, dass er die abschießt. Bei dem ist doch, und da denke ich echt nur noch, ey, du arme Wurst, bei dir hängt doch total was schief. So, ja. du musst doch eine Mega-Krise haben und alle lachen über dich, aber du merkst es nicht und du änderst nichts daran.
Ja. Na, ich sehe das aber trotzdem positiv, jetzt nicht für ihn und auch gesellschaftlich nicht. Es ist kein positives Abbild, aber Gott sei Dank sind sie 25 und können sich noch umorientieren.
Okay. Ich mag das, dass du immer irgendwo was Positives rausziehen kannst.
Ja, das ist großartig.
Das ist auch was ich noch sagen wollte, was mir immer hilft, wenn ich über meine Krise rede oder über eine Krise rede mit jemandem, der unbeteiligt ist, und das dann irgendwann schaffe, mich darüber lustig zu machen oder darüber zu lachen. So, das kann ich mit Franzi manchmal auch ganz gut.
Ja, ja, ganz, ganz schwarzer Humor immer bei Telefonaten auf dem Balkon.
Ja,
das können wir beide groß.
Und dann werden wieder Endorphine ausgeschüttet und danach geht es einem wieder ein bisschen besser und dieses ganze riesengroße Problem, was man da hat, sieht da ein bisschen kleiner aus. Deswegen, aber das ist halt was, das habe ich mit Männern, das kann jetzt aber auch an mir und meiner persönlichen Erfahrung mit Männern liegen, bei Männern nie so erfahren. So, das kann ich am besten mit Frauen, was dann aber auch wieder manchmal schwierig ist. So, ne? Also ich brauche mal so ein paar männliche Dudes. Also Dudes, wenn ihr das hört, dann meldet euch.
Reich ich dir nicht mehr oder was?
Du bist kein Dude.
Oh.
So. Ja. Was würdest du denn sagen, Natascha, kommst du dir eher Männer oder Frauen und wollen wissen, wie man das überlebt und wie man aus einer Krise rauskommt?
Nein, das ist tatsächlich gemischt. Das ist wirklich gemischt. Aber es kommen natürlich auch viele Frauen deshalb, weil sie eben selbst viele schlimme Erfahrungen zu bewältigen haben in ihrer Biografie, sei es in der Kindheit oder mit ihren eigenen Kindern, wenn die entführt wurden vom Vater zum Beispiel des Kindes oder so. Dann wollen die auch Tipps, wie man das irgendwie besser verarbeiten kann. Aber ja, also ich konnte eben jahrelang nicht wirklich was raten und bin einfach so froh, dass ich jetzt eben diese Möglichkeit mit meinem Buch gefunden habe, den Leuten einfach so zu helfen, dass sie auf dem Stand, wo sie jetzt gerade sind, einfach von klein aufbauen können und einfach ein Tool haben, wie sie sich selbst helfen können, ohne dass ich ihnen da jetzt von A bis Z einen Weg vorgebe. Alles gut.
Aber da kommt mir gleich so die Frage, ja genau, kann man das verarbeiten? Also kann man so einen Schock verarbeiten, dass das Kind entführt wird, das eigene 8 Jahre verschwunden ist? Und mir scheint ja, also ich weiß, dass es in der Psychologie gibt es Leute, die sagen, so eine posttraumatische Belastungsstörung ist nicht heilbar.
Ja.
Und andere sagen, doch.
Ja, das war so witzig. Ich habe natürlich einiges beantragt, weil ich denke, das ist schon auch finanziell entlastend für mich, wenn ich das tue. Und da gab es eine nette Dame, die so meinte, ja, das müsste nach einem Dreivierteljahr oder nach 1,5 Jahren ist es dann schon aus und dann nennt man es nicht mehr so und so. Aber jetzt ist verbrieft, dass es natürlich weiterhin eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Und man wird ja auch oft retraumatisiert und in meinem Fall war das dann erklärbar. Aber ich denke, in Deutschland gibt es da auch Probleme, wie man das denn deklarieren soll.
Aber meinst du denn trotzdem, dass man da rauskommt? Also irgendwie zumindest so, dass man gut lebensfähig ist. Also so wirkst du auf mich.
Ja, also man kommt aus posttraumatischen Belastungsstörungen heraus. Natürlich wird es immer wieder Situationen geben, wo man sich nicht so ganz wohlfühlt damit oder wo es Rückfälle sozusagen gibt. Aber es hat ja auch viel mit dem Umfeld zu tun. Und man kann sich ja auch proaktiv ein positives Umfeld schaffen. Da muss man ja nicht so sehr auf andere Menschen und deren respektvollen Umgang bauen mit einem, wenn der nicht immer gegeben ist. Und ich denke, man kann das schon. Und was ich auch immer wieder jetzt in Interviews sage, ist auch, dass es auch nichts macht, wenn man manchmal einer falschen, also nicht falschen Person, aber wenn man sich jemanden anvertraut hat mit seinem Problem und das gar nicht so auf Widerhall stieß oder die Person das dann von sich wies und meinte, dass man vielleicht woanders Hilfe suchen soll, dann ist das eben nicht der richtige Zeitpunkt und die richtige Person gewesen. Aber der Weg war trotzdem der richtige, dass man sich eben Hilfe sucht, dass man vielleicht Therapie in Anspruch nimmt oder mit Freunden über etwas redet. Also wenn du zum Beispiel jetzt deine Buddies nicht gleich findest, sondern einen Kumpel zum Fortgehen, dann ist es ja auch schon was Gutes. Er muss ja nicht dein Seelsorger werden.
Ich starte mal einen Aufruf für dich, Brühl.
Nee, einen Seelsorger suche ich auch gar nicht, aber ich merke halt wirklich so, die Art und Weise, wie Männer mit Krisen umgehen, finde ich schwierig, immer noch Es ist immer noch so dieses Schultergeklopfe und so, ja, ja, wird schon wieder. Und komm, wir trinken mal einen. Und dann gehen wir zum Fußball und dann gehen wir schön irgendwie saufen und danach soll es irgendwie besser sein. Nee, danach hast du es einfach super verdrängt und machst den Scheiß halt irgendwann wieder. Und das ist halt etwas, wo ich nicht mehr bereit zu bin. Und ich sehe, dass andere Männer das auch nicht so sind. Ich merke aber dann auch bei mir, dass ich teilweise da noch so Berührungsängste habe, dass ich mich dann auch anfange, so zu verhalten. So, also das, da ist echt noch, so gesellschaftlich ist da noch echt viel zu tun und ich glaube echt, dass da Frauen das besser machen, so, und weil es ihnen auch besser beigebracht wird und es ihnen noch mehr erlaubt wird, dass wir da Männer echt noch einiges von lernen können. Vor allem, weil wir Männer halt auch immer wieder, muss man ja sagen, dann in sehr zerstörerische Muster fallen. Frauen können das auch, aber Frauen zerstören anders. Das ist auch ganz spannend. Können wir nochmal irgendwann anders drüber reden?
So machen wir das. Das war ein ganz großartiges Gespräch, Natascha. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Ja, Natascha, ich bin ganz gespannt, wie die Menschen auf dein Buch reagieren. Du darfst jetzt nochmal sagen, wie es heißt und wo es erschienen ist.
Okay, also es ist im Dachbuch Verlag in Wien erschienen und heißt Stärke zeigen, Bewältigungsstrategien für ein kraftvolles Leben.
Das ist ein schöner Titel und das ist etwas, was ich mir jetzt vornehme. Und heute Abend gehe ich zumindest mit meiner besten Freundin essen und erzähle ihr mal, was meine Krisen gerade so sind. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Dann viel Spaß, Herr Brückerhoff.
Danke, Frau Kampusch. Danke, Frau Böhler.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.